Hallo liebe Podcast-Hörer, gefällt dir der Podcast, gefallen dir die Lehren hier, gefallen dir die Themen hier, dann wirst du deine Freude an der Mehrkonferenz haben. Meld dich jetzt noch an, 5. bis 8. Januar in der Schwabenhalle des Messezentrums in Augsburg. Anmelden kannst du dich direkt auf www.gebetshaus.org. Es erwarten dich 4 absolut elektrisierende Tage mit richtig gigantischem Lobpreis von unterschiedlichen Lobpreisbands, herausfordernden Lehren mit unterschiedlichen Sprechern, tolle Gebetsabende und jede Menge Möglichkeit, über 1500 Leute in deinem Alter aus deiner Gegend kennenzulernen, die leidenschaftlich für Jesus sind. Wir haben noch Restplätze, wir haben sogar ein Massenquartier, wo man echt für wenig Geld kommen kann. Melde dich jetzt an und ich freue mich, dich im Messezentrum zu sehen. Bis bald, ciao. Das ist Teil 7, der letzte Teil dieser Lehrserie, die ich mit Omega überschrieben habe und der es um die letzten Dinge, um die Eschatologie geht. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das nicht gerade leicht verdaulich ist. So, wenn dich die früheren Themen von dieser Lehrserie interessieren, es gibt sie hier im Gebetshaus-Shop komplett als Download oder als CD oder MP3-CD zu erwerben. Es sind also 7 Teile. Jetzt dieser eine Teil heute ist überschrieben mit den wunderschönen 3 Namen: der Himmel, die Hölle und das Gericht. Erstmal, wenn wir das hören, dann denken wir schon, oh Backe, das wird wirklich heiß. Es ist nämlich ein Thema, das heutzutage total marginalisiert wird, das heißt total an den Rand gedrängt wird, weil wir so viel Mühe haben mit dieser Vorstellung, dass es wirklich sowas wie ein Gericht geben könnte. Ist es nicht so, dass Gott eigentlich der liebende Gott ist? Wie kann der eigentlich irgendjemanden verurteilen oder so? Wir haben wirklich ganz, ganz viel Mühe mit dem Thema und gleichzeitig ist es jetzt in den letzten Monaten eigentlich wieder relativ neu bekannt geworden oder in die Diskussion gekommen. In Deutschland noch nicht so im großen Stil, aber in Amerika ganz stark. Und zwar ist da ein Buch erschienen, das es auf die Bestsellerlisten geschafft hat. Und das ist das Buch Love Wins von Rob Bell. Rob Bell ist ein Pastor von, oder jetzt nicht mehr, aber er war Pastor von einer sehr großen Freikirche und ist ein junger, ganz dynamischer Prediger. Und der hat ein Buch geschrieben über, naja, was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn sie sterben und was passiert auch mit jenen, die Jesus nicht kannten. So. Und seine Theorie ist mal auf einen Punkt gebracht, er sagt es nicht so platt, aber das ist das, was am Schluss rauskommt, ja, dass halt alle am Schluss in den Himmel kommen, weil Gottes Liebe ist so groß, dass sich da am Schluss keiner dagegen wehren kann. So, also Hölle, ewige Hölle gibt's nicht. So, und dieses Buch ist so bekannt geworden, dass es sogar eine Ausgabe von der Times gab, wo es heißt, okay, wie ist es, gibt's eigentlich keine Hölle mehr, ja, oder What if there is no hell, das Time Magazine, ist überschrieben und der Untertitel, wie das Buch eines Pastors praktisch die Diskussion über die Hölle neu angestachelt hat. Jetzt erstmal, ich will einfach mal nur darstellen, und zwar heute in 6 Punkten, ich will darstellen, was die biblische Lehre über das Thema Himmel, Hölle, Ewigkeit, Gericht ist. Man kann dann immer noch der Meinung sein, dass man das nicht annehmen will oder so. Ja, also das ist jetzt nicht meine Hauptabsicht zu beweisen, warum das wahr ist und so oder erklären, warum ich das glaube, sondern ich will einfach nur mal erklären, was die biblische Lehre dazu ist. Denn meines Erachtens ist sie so kompliziert nicht. Es ist durchaus einigermaßen nachvollziehbar. Ich habe sicherlich nicht alles erklärende perfekte Beschreibung für alles, aber zumindest so die groben Züge sollten schon die biblische Lehre wiedergeben. So, ich habe 6 Punkte, die ich einfach relativ Punkt nacheinander hinhauen werde. Der dritte wird so der ausführlichste sein, das sage ich gleich, da wird es um die Hölle gehen und dann speziell auch um die Frage, welche Argumente gibt es eigentlich dafür, dass es die Hölle vielleicht nicht gibt oder zumindest keine ewige Hölle gibt oder zumindest keiner drin ist oder irgendwie so. So, der erste Punkt ist noch relativ unstrittig, aber nicht unwichtig. Der erste Punkt lautet, unser Leben ist begrenzt. Eine zentrale Aussage, die die Bibel immer wieder bringt, ist, logisch, dass unser Leben hier auf dieser Seite der Ewigkeit noch nicht mal die halbe Miete ist, sondern eigentlich sehr, sehr, sehr kleines im Vergleich zu dem, was nachher kommt. Es ist tatsächlich so, dass wir auch in unserer heutigen Gesellschaft mit sehr, sehr wenig Offenbarung über oder Realisierung für die Grenze unseres Lebens und für den Tod leben. Der Tod, das ist so ein No-Go-Thema. Tod, die Leute sterben irgendwo im Altenheim oder sowas, aber sonst der Tod, der findet nur in den Medien statt. Aber uns persönlich, so dass wir wirklich sterben, uns persönlich betrifft es nicht so richtig. Das ist sehr weit entfernt von der biblischen Sicht der Dinge. Nach der Bibel ist es nicht nur Realität, dass wir sterben werden, sondern es ist Weisheit, um die Grenze unseres Lebens zu wissen. Es ist ein Zeichen von großer Weisheit, klar vor Augen zu haben, dass unser Leben begrenzt ist. So betet zum Beispiel der Psalmist im Psalm 39, Vers 5, Herr, tu mir mein Ende kund und die Zahl meiner Tage, lass mich erkennen, wie sehr ich vergänglich bin. So, wann hast du das eigentlich das letzte Mal gebetet? Herr, bitte zeig mir, wie vergänglich ich bin. Was auch daraus resultiert aus diesem Punkt, dass das Leben begrenzt ist, ist aber auch, dass Leiden relativ sind. Dass Leiden auch relativiert werden von der Tatsache, dass dieses Leben ohnehin nur was Kurzes, Vergängliches ist. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17 und folgenden lesen wir. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Ich habe hier aus der Elberfelder Übersetzung gelesen. Erstmal, wir müssen uns es vor Augen halten, wer ist denn der Mensch, der hier schreibt, die kleine Last unserer gegenwärtigen Not? Das hört sich so an wie jemand, der sagt, hey, komm ihr, jetzt rast euch mal zusammen, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Dieser Mann, Paulus, ist immerhin für seinen Glauben, weiß ich nicht, dreimal ausgepeitscht, zweimal gesteinigt worden und so, am Schluss zum Tode verurteilt worden und dazwischen war er auch die meiste Zeit im Gefängnis oder auf der Flucht. Das heißt, wenn er sagt, all diese Leiden sind eigentlich nur kleine, vorübergehende Lasten, dann hat er was verstanden, was wir offensichtlich noch nicht so verstanden haben. Lass uns mal genau anschauen, was er hier sagt. Er sagt nicht nur, die kleinen Leiden sind nicht so schlimm, sondern er sagt, sie schaffen uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Ist es nicht wunderbar? Er sagt nicht nur, sie schaffen uns Herrlichkeit, sondern ein Gewicht an Herrlichkeit. Das heißt, Herrlichkeit, die richtig schwer ist und viel wiegt. Und dann ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Und dann ein Übermaß an ewigem Gewicht der Herrlichkeit. Und dann setzt er noch eins drauf. Und zwar ein maßloses Übermaß von ewigem Gewicht an Herrlichkeit. Das, also noch stärker kann man es überhaupt nicht ausdrücken. Freunde, wir haben so Mühe damit, Leuten, die in Leiden sind, den Trost zuzusprechen, dass es ein ewiges Leben gibt. Das klingt schon fast unanständig. Es klingt seit Karl Marx oder so, klingt es so nach Jenseitsvertröstung. So, wenn die Leute hier auf der Erde nichts mehr haben, ja, aber er ist wenigstens im Himmel. Aber die Wahrheit ist, es ist ein absolut, absolut schreckliches Bild vom menschlichen Leben, wenn man die Ewigkeit ausklammert. Es ist ein trostloses und trauriges Bild für die allermeisten Menschen auf der Welt, wenn sie keine Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Die allermeisten Menschen auf der Welt haben kein Leben, wo man sagen würde, hey, das war wirklich so, wie du es verdient hättest. Und der Trost, auch für Leute, die leiden, auch die sterben, auch die jung leiden und jung sterben, ist und muss sein. Es gibt die Ewigkeit. Es gibt ein ewiges Leben. Und selbst die immensen Leiden, zu denen Menschen fähig sind auf dieser Welt, sind relativ zu dem ewigen Gewicht an Herrlichkeit, das in der Ewigkeit auf dich wartet, wenn du mit Jesus lebst. Es ist also nicht nur so, dass das Leben begrenzt ist und dass wir darum wissen sollen, sondern es ist geradezu eine absolute Torheit und Dummheit, so zu leben, als gäbe es die Ewigkeit nicht. So in unserer Kultur es ist eher andersrum. Es ist Torheit und total eigenartig, wenn du so lebst, als gäbe es eine Ewigkeit. Wir gleichen daran so Leuten, die in der U-Bahn sitzen. Und dann fragt jemand den einen, hey, sag mal, wohin fährt die U-Bahn eigentlich? Und sagt er, hä? Bist du Theologe oder bist du Schaffner oder bist du irgendwie krank im Hirn? Hast du Drogen genommen? Solche Fragen stellt doch kein Normaler.
Warum? Ich habe mir gedacht, es ist wichtig zu wissen, wohin die U-Bahn fährt. Quatsch, ich bin einfach hier, um die U-Bahnfahrt zu genießen. Ich frage doch nicht, wohin die fährt. So, wir gleichen jenen Menschen, die sagen, hey, mit der Ewigkeit, wohin das Leben eigentlich hinläuft, wohin ich später mal komme, damit befassen wir uns nicht. Aber es ist eine der entscheidendsten Fragen überhaupt. Jesus bringt in einem Gleichnis eine sehr, 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 sehr scharfe Versinnbildlichung dieser Realität. Er sagt in Lukas 12, Vers 20, ist das Gleichnis von dem Mann, der sich große Scheunen baut und dann hat eine große Ernte und sagt, er baut sich noch größere Scheunen. Doch dann sprach Gott zu ihm, ich lese vor, Gott sprach zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus sagt, so geht es jemandem, der nur Reichtümer in dieser Welt anhäuft, aber nicht reich ist bei Gott. Kannst du dir Gott vorstellen, dass er zu jemandem sagt, du Narr? Du Narr klingt ein bisschen so poetisch oder religiös. Man müsste irgendwie sagen, hey, du Dummkopf, du Idiot, wach auf. Es ist Torheit, es ist bescheuert, es ist Idiotie, es ist das Dümmste, was du tun kannst. Dich jetzt nicht darum zu sorgen, dich nicht dafür zu interessieren, wie deine Ewigkeit aussehen wird. Denn es ist sehr, sehr, sehr wichtig und biblisch völlig klar, es gibt nur ein menschliches Leben. Es gibt nur ein Leben. Große Enttäuschung für alle, die gehofft haben, im nächsten Leben irgendwie besser wiedergeboren zu werden. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27, das ist jetzt nur der biblische Beweis oder der biblische Befund. Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu leben und danach kommt das Gericht. So, das ist die biblische Position. Ich persönlich glaube, dass es viele, viele weitere Gründe gibt, die gegen eine Wiedergeburt sprechen, gegen eine Reinkarnation. Nur ein paar so Sachen, ne? Wenn ich wiedergeboren werde als ein anderer Mensch. So, das ist ein Mensch, der hat dann eine andere Kultur, eine andere Sprache, ein anderes Aussehen. Aber er hat auch einen anderen Körper, er hat auch andere Gene, er hat auch andere Gefühle, er hat andere Dinge erlebt, er kennt andere Leute, er hat eine andere Familiengeschichte, er hat einen anderen Charakter. Nun, jetzt meine Frage, in welcher Hinsicht kann man denn dann noch sagen, dass ich diese Person bin? Also man muss sagen, da ist der Personenbegriff oder das Ich so weit aufgelöst, dass man gleich sagen kann, also wenn Reinkarnation bedeutet, dass jemand anderer Atome mal hat, die vorher ein anderer Mensch schon mal in seinem Leib hatte, na dann wegen meiner. Ja, aber wenn deine Hoffnung ist, dass was von deiner Person, von dir selbst, von dem, was dich ausmacht, in jemand anderem weiterlebt oder du dann in jemand anderem bist oder in einem Tier bist, dann hast du jede Menge Denkwidersprüche erstmal zu lösen. Einer der Widersprüche ist auch, woher es eigentlich kommt, dass es immer mehr Lebewesen gibt oder zumindest immer mehr Menschen, ja, und es gibt viele weitere andere Probleme, aber das zentrale Problem ist wirklich die Frage, was ist denn eigentlich eine Person, was ist Identität? Was ist Identität losgelöst von all diesen Eigenschaften? Das ist genauso, wie wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, ich bin noch ganz der Alte, ich heiße nur anders, habe eine andere Sprache, einen anderen Charakter, einen anderen Körper, lebe woanders, habe eine andere Geschichte, andere Eltern, andere Herkunft, aber sonst bin ich immer noch genau der Gleiche. Eigenartige Vorstellung. Okay, das wäre aber nochmal ein anderes Thema. Der erste Punkt, den ich machen wollte, erster Punkt von 6, ist, das Leben ist begrenzt und die Schrift lehrt deutlich davon, dass es Weisheit ist zu erkennen, dass das Leben begrenzt ist. So, der zweite Punkt, den möchte ich überschreiben mit, Jesus ist der Richter aller. Darin steht erstmal drin, es gibt ein Gericht und Jesus trat ganz klar auf als Weltenrichter. Man muss sich mal vorstellen, Jesus als realer Mensch läuft rum und bezeichnet sich zum Beispiel selbst als Menschensohn. Ne? Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Und so spricht der Menschensohn, dann denkst du, das ist ja nett. Das ist wie so, Jesus sagt, ich bin einfach ein guter Mensch. Aber Menschensohn ist ein biblischer Titel. Der kommt zum Beispiel in Daniel Kapitel 7, Vers 13 vor. Also im Alten Testament, Jesus bezieht sich auf diese alttestamentlichen Stellen. Und da ist der Menschensohn, einer, der aussieht wie ein Menschensohn, ist der Weltenherrscher, dem das Gericht über die ganze Welt übertragen wird. Das heißt, Menschensohn, Bar Enosh im Aramäischen, ist einer der Titel für die endzeitlich erscheinende Retter, Erlöser, Weltherrscher und Richtergestalt. Und genau hierzu nimmt Jesus Bezug. Wenn er in Johannes 5, 22, 27 und 30 dreimal hintereinander gleich sagt, dass er der Richter ist. Er sagt, auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Jesus ist der Weltenrichter. Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Hier lesen wir genau, Jesus bezeichnet sich als Menschensohn und sagt, und ich bin der Weltenrichter. So, und interessant ist, dass Jesus einerseits der Weltenrichter ist und andererseits vor dem Gericht rettet. Nun, falls du das Evangelium noch nie gehört hast, oder noch nie in der 30-Sekunden-Version, hier kommt das Evangelium in der 1-Minute-Version. Also, es gibt zwischen Gott und Mensch eine riesig große Kluft. Gott ist heilig, in sich vollkommen und absolut gerecht. Das heißt, er kann nicht einfach zwei Augen zudrücken und sagen, mir ist es alles egal, wie der Mensch ist, weil er heilig ist. Wir Menschen sind in unseren verborgenen Motiven, in dem, wie wir wirklich eigentlich tief drin sind, sehr weit entfernt von Heiligkeit. Und nicht deswegen, weil Gott so böse ist, sondern einfach, weil zwischen Licht und Dunkelheit eine solche Kluft ist, gibt es zwischen Sünder und heiligen Gott nichts Verbindendes. Nur weil Jesus Christus Mensch geworden ist, ist es möglich, dass wir Zugang zu Gott haben. Und Jesus hat gesagt, im Gericht ermögliche ich dir, dass ich deine Sünde, ich deine Dunkelheit trage und du, wenn du an mich glaubst, meine Erlösung, für die ich am Kreuz bezahlt habe, dir angerechnet wird und du an die Stelle des Gerechten gesetzt wirst. Das ist das Evangelium. Und Jesus Christus sagt deswegen in Johannes 5,24, Amen, ich sag euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Also Jesus ist einerseits der Richter und andererseits ermöglicht er uns auch, allein aus Gnade, allein aufgrund von Glauben an ihn, am Gericht vorbei zu ihm zu kommen. Also hier ist mit dem Gericht jene Situation gemeint, wo sich entscheidet, Ewigkeit mit Gott oder Ewigkeit getrennt von Gott. Freunde, dass Jesus der Richter der Welt ist, ist eine unglaublich gute, frohe Botschaft, die uns absolut glücklich machen sollte. Der gleiche Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, hey, lass die Kinder herkommen, nimmt die Kinder auf den Arm und segnet sie. Der gleiche Jesus, der in eine Situation kommt, wo sie eine Frau beim Ehebruch ertappen, sie aus dem Bett rausschleifen und sie steinigen wollen, Klammer auf, ich frage mich immer, wo ist der Mann eigentlich hin? Also, okay, das ist nur eine andere Frage, aber so, sie bringen eine Frau vor Jesus und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Der gleiche Jesus, der sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu heilen, sondern die Kranken brauchen den Arzt, sondern ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Der gleiche Jesus ist der Richter. Schau mal, Jesus ist dein Freund. Ist es nicht eine unglaublich gute Nachricht, dass der Richter dein Freund ist? Schau mal, stell dir vor, du wirst vor Gericht gestellt, aber kurz vorher erfährst du, dass als Richter jemand berufen wurde, der dein bester Kumpel ist. Hey, du hättest Zuversicht vor diesem Gericht. Deswegen ist es eine gute Nachricht, der gleiche Jesus, von dem wir im Evangelium lesen, ist der Jesus, der Richter der Welt ist. Wir kommen zum dritten und schwierigsten Punkt. Ich überschreibe diesen Punkt mit seinem biblischen Titel und dieser Titel lautet Der Feuersee. Bis jetzt war es ja noch ganz nett so, Gericht und so und Jesus. So, aber jetzt, ich lese euch mal vor aus Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Das ist direkt nach diesem Abschnitt, wo die Frage ist, hey, geht es da um ein Millennium, um ein tausendjähriges Reich oder so? Ich habe ausführlich über dieses Thema gesprochen in Nummer 3 von dieser Lehrserie. Und hier lesen wir, ist ja echt ganz schön bizarr. Dann sah ich, ab Vers 11, dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß. Vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und Kleinen, und Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Und das Meer gab es seine Toten heraus, die in ihm waren und so weiter. Und sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Erstmal Hölle. Das Wort Hölle kommt hier überhaupt nicht vor, sondern dieses absolut schockierende und eindrucksvolle Bild eines Feuersees. Jetzt erstmal, wir haben echt Mühe mit der Vorstellung, dass Menschen in so eine Hölle, in so einen Feuersee kommen, und zwar für immer. Das ist echt absolut, absolut schwer vorstellbar für uns und vor allem schwer zu vereinbaren mit diesem Punkt 2, den ich gerade gesagt habe, dass Jesus der Richter ist und dass Gott doch gnädig und barmherzig ist. Wie passt das zusammen? Und es ist absolut naheliegend und überhaupt nicht verwunderlich, dass es nicht wenige Theologen gibt, die sagen, hey, weißt du was, am Schluss kommen irgendwie doch alle in den Himmel oder irgendwie die Stellen sind nicht so gemein, die muss man anders auslegen. Ich glaube, dass total viele Christen eigentlich so verkappt, so Allversöhnungslehre eigentlich glauben. Und man kann es ihnen nicht verdenken, weil erstmal sind ja sehr herausfordernde Stellen. Und ich will einfach mal anschauen, was sind denn so Argumente von Leuten, auch von Theologen, die sagen, okay, Allversöhnung oder zumindest irgendwas in der Richtung. Also die versuchen, diese Stellen aufzuweichen. Ich werde nachher sagen, warum ich diese Argumente nicht überzeugend finde und wir uns diesen Text auf andere Weise stellen müssen. Aber erstmal will ich diese Position ernst nehmen. Und es sind durchaus ernstzunehmende Punkte. Es ist nicht alles Schwachsinn, was hier gesagt wird. Also erst einmal, ein erster Argument ist, kein Mensch ist objektiv nur böse. Also Leute würden zum Beispiel sagen, hey, wir lesen, dass außerhalb der heiligen Stadt, das sind die Lügner und die Ehebrecher. Ja, aber wenn du denkst, hey, wer von uns hat nicht auch schon mal gelogen? Ja, dann müssten wir ja alle außerhalb der Stadt sein. Und andersrum kann man sagen, jeder Sünder hat ja doch noch irgendwas Gutes in sich. So, Gott hat ja den Menschen erschaffen und gesagt, es ist gut so. Das kann ja nicht sein, dass der nur schlecht ist. Und daraus konstruieren Leute gewisse Lehren, dass sie sagen, die Hölle, die ist nur zeitlich begrenzt. Also Leute werden da so gereinigt und kommen dann in den Himmel. Das ist in etwa das, was auch Rob Bell lehrt und viele andere. Oder dass irgendwie die bösen menschlichen Anteile abgespalten werden oder so. Das ist mal der erste Versuch, damit umzugehen. Der zweite Versuch ist, gerade von relativ tief schürfenden Theologen, so wie Hans-Urs von Balthasar, da geht's, also dem ich an dieser Stelle auch übrigens nicht zustimme, obwohl ich ihn für einen ganz tollen Theologen halte an vielen anderen Stellen, so die Aussage, das, was Jesus am Kreuz getan hat, geht tiefer als die Hölle. Also praktisch eine tiefere Hölle als die, die Jesus eh schon erlebt hat, kann kein Mensch erleben. Und deswegen ist praktisch selbst im letzten Schlund der Hölle begegnet der Mensch immer noch Jesus als dem Gekreuzigten. Das ist das zweite Argument. Das dritte Argument will ich mal ein bisschen salopp überschreiben mit, vielleicht überlegt es sich ja anders. Das ist ein bisschen sehr salopp. Damit ist eigentlich ein ernstzunehmendes Argument gemeint. Und zwar wird gesagt, hey, im Alten Testament oder so, da wird auch oft irgendwas angedroht, aber dann nimmt Gott es zurück. Zum Beispiel, ja, Prophet Jona wird nach Ninive geschickt und er soll sagen, Ninive wird zerstört. Aber wenn Ninive umkehrt oder Ninive kehrt dann um und dann wird es doch nicht zerstört. Und so ähnlich könnte man sagen, einfach diese Sachen wie in der Offenbarung des Johannes, die sollen schockieren, damit Leute umkehren, damit am Schluss doch keiner in die Hölle kommt. So, der letzte und vierte Punkt ist, einfach so philosophisch zu überlegen, Moment, eine ewige Strafe für zeitlich begrenzte Sünde, das kann unmöglich gerecht sein. Ne? Gott ist gerecht und er sagt, 70 Jahre lang, 80 Jahre lang verbockt jeder alles, was er nur kann. Dann ist es immer noch total ungerecht, dass er eine Ewigkeit lang dafür bestraft wird. Ich meine, das kann absolut nicht im Sinne Gottes sein, weil er gerecht ist. So, erstmal, ich finde alle diese vier Argumente nicht unberechtigt. Da ist wirklich was drin, aber es gibt einige Abers, die ich euch jetzt präsentieren möchte, die für mich persönlich, ich erhebe da nicht Anspruch auf, dass ich alles genau weiß, aber dies für mich persönlich eigentlich völlig zweifellos und klar machen, dass es eine ewige Hölle gibt und dass du ganz klare ideologische Gründe brauchst, dass du von vornherein davon ausgehst, dass es keine Hölle geben kann, die ewig ist, damit du das dann in der Bibel findest. Okay? Also ich glaube, du musst die Bibel gewaltig verdrehen, um zu so einer Allversöhnungstheorie zu kommen. Das ist meine Meinung. So, das erste Aber, ich bringe mal ein paar Aber gegen diese Allversöhnungstheorien. Das erste Aber ist, die Bibel spricht so extrem oft und in unterschiedlichsten Literaturgattungen über die ewige Möglichkeit zu scheitern oder über die Hölle oder über den Feuersee, dass wir wirklich Dutzende von Bibelstellen rausstreichen oder umdeuten oder verbiegen müssen, um dieses Thema rauszukriegen. Nun, ich gebe dir recht, dass es ein anstößiges und echt unangenehmes Thema ist. Aber sorry, es ist über und über in der Bibel. Ich nehme nur mal ein paar Beispiele. Jesaja 66, 24, Daniel 12, 1. Und jetzt wird es wirklich gemein, denn am allermeisten spricht Jesus von der Hölle. In Matthäus 8, 12, Matthäus 10, 28, Matthäus 13, 42, 13, 50, 18, 6 bis 9, 22, 13, 23, 33, 24, 51, 25, 30, 25, 41, Markus 9, 43, Lukas 13, 18. Und genauso spricht Paulus drüber, 2. Thessaloniker 1, 7 bis 9. Genauso Judas in Judasbrief Vers 7. Genauso in der Offenbarung des Johannes Kapitel 14, 9 bis 11. Offenbarung 20, 10 und 20, 14. Und so weiter. Das war nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt so viele Stellen, die das sagen. Das ist ein echtes, erstes, gewichtiges Aber. Zweites gewichtiges Aber betrifft die Theorie, dass es vielleicht eine zeitlich begrenzte Hölle ist. Nun, das Problem ist, es gibt keine einzige Bibelstelle, die irgendwas von einer zeitlich begrenzten Hölle sagt. Dagegen gibt es total viele, die ausdrücklich von einem ewigen Andauern sprechen. Also, ich denke, man kann darüber nachdenken, wie ist das, zeitliche Strafen, zeitliche Vergehen, ewige Strafen oder wie ist das eigentlich mit, dass der Mensch nur objektiv böse ist, vielleicht ist nur eine Zeit der Reinigung. Kann man ja tolle Theorien spinnen, aber es gibt überhaupt keine Bibelstelle, die irgendwie so etwas glauben machen könnte. Im Gegenteil, wir hören ständig in den unterschiedlichsten Bildern von einem ewigen Andauern. Ja, ganz, ganz explizit, wo der Wurm nicht stirbt und so weiter. Oder die äußerste Finsternis. Oder sie werden bei Tag und Nacht gequält in alle Ewigkeit. Wirklich total grafisch. Und das immer wieder mit einem konkreten Adjektiv, mit einem konkreten Wort. Und das heißt Aionos. Und Rob Bell macht eine große Bemühung und manche andere neben ihm auch, zu sagen, Aionos, das kommt von dem griechischen Wort Äon, Aion, und das heißt ja nur eine Zeitspanne. Also sie wollen damit sagen, das heißt, das ist für eine gewisse Zeitspanne und dann ist es vorbei. Ah ja, das Problem ist, Aion heißt schon Zeitspanne, aber Aionos ist ein anderes Wort, das ist nämlich das Adjektiv davon und das hat eine ganz eigene Bedeutung und sowohl im klassischen Griechisch als auch im biblischen Griechisch heißt Aionos einfach schlicht und ergreifend nur ewig. Es gibt keine biblische Verwendung von Aionos, was irgendwie zeitlich befristet heißt, wenn du Grieche bist und ewig sagen willst und damit meinen willst, dass es einfach ewig ist, sagst du Aionos. Das ist genau das Wort dafür. Und Rob Bells Argumentation an der Stelle ist falsch. Er zitiert übrigens sogar falsch aus dem Griechischen. Jetzt, wir nähern uns aber dem Problem dadurch schon ein bisschen, denn die Sache ist, wir wissen nicht genau, was ewig heißt. Wir wissen, dass wir hier in der Zeit leben. Und wir wissen, dass Gott irgendwie an diese Zeit nicht so gebunden ist, aber so viel mehr wissen wir nicht. Und deswegen bin ich dafür, dieses Argument von den zeitlichen Vergehen und ewigen Strafen fallen zu lassen, weil es suggeriert, also es erweckt den Eindruck, als wüssten wir, dass Ewigkeit eine ewig lang andauernde Zeitfolge ist. Sowas wie, wir leben 80 Jahre und in der Ewigkeit leben wir 80 Jahre und dann nochmal 100 Jahre und dann nochmal 20 Jahre und dann nochmal 1000 Jahre und nochmal 100.000 Jahre. So als wäre das genau das Gleiche wie Zeit, nur halt länger oder nur mehr davon. Und das geht zumindest aus der Schrift überhaupt nicht hervor. Ich persönlich halte einen Ewigkeitsbegriff biblisch für genauso möglich oder sogar noch wahrscheinlicher, dass Ewigkeit ein reines Sein ist. Schau mal, wir haben in der Zeit, haben wir immer nur ein fragmentarisches, so ein bruchstückhaftes Sein. Ich kann zum Beispiel nicht zugleich Kind, Jugendlicher, Erwachsener und Greis sein. Alles bin ich, aber ich kann nie alles gleichzeitig sein. Ja, ich kann die Erlebnisse und Geschmäcker von gestern ja nur gestern gehabt haben, heute nicht mehr. Mein Sein ereignet sich immer in Zeit und dadurch ist es immer aufgeteilt. Und Ewigkeit heißt einfach nur, dass dieses ewige Wegrutschen von Sinneseindrücken, Wegrutschen von Erlebnissen, von Begebenheiten, von Gefühl, weil was Neues kommt und das Alte unwiederbringlich verloren ist, dass das weg ist. Aber das heißt noch nicht automatisch, dass wir so einen Übergang, so einen denkerischen Übergang schaffen dürfen, dass wir sagen, okay, weil Ewigkeit, Zeit mal unendlich ist, deswegen ist es ungerecht, ne, zeitliche Vergehen ewig aufzurechnen. Ne, man könnte auch anders sagen, jetzt während der Zeit haben wir eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, aber in der Ewigkeit kommt ein Moment, ist ein Moment gekommen, wo man sich fest entschieden hat, Hü oder Hot, schwarz oder weiß. Und da ist logisch überhaupt kein Bruch drinnen, meines Erachtens. Der ganz entscheidende Punkt und die massivste Frage für Allversöhnung ist meines Erachtens die, zwingt Gott jemanden in die Hölle, der nicht rein will? Das ist wirklich die Frage. Also gesetzt den Fall, jemand will hier auf der Erde überhaupt nichts von Gott wissen. So, warum sollte Gott jemanden, der Gott hasst, zwingen, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen? So, was ist das Argument dafür? So, Schatz, ich weiß besser für dich, was gut ist, als du selber weißt. Das ist wie wenn der Vater zu seinem Kind sagt, magst du Apfel oder Birne? In beiden Fällen bekommst du einen Apfel. Hey, also das hat nicht nur gar nichts mit Freiheit zu tun, sondern es hat auch gar nichts damit zu tun, dass Gott sein Geschöpf ernst nimmt. Nun, ich behaupte nicht zu wissen, wie Gott es hinkriegt, dass sein Gericht hundertprozentig gerecht ist. Weil du kannst die irrsten Fälle konstruieren, eben wie es auch Rob Bell in seinem Buch macht. Was ist, wenn der Missionar in Afrika einen Platten im Reifen hat und kann deswegen im Dorf nicht das Evangelium verkünden? Aber Freunde, um ehrlich zu sein, da unterstellen wir doch Gott, einfach ungerecht zu sein und keine Ahnung zu haben, wie er sein Gericht zu leiten hat, oder? Der Punkt ist doch wirklich, entweder Gott nimmt seine Geschöpfe ernst, oder wir sind Marionetten von ihm und Gott entscheidet völlig frei und wir haben überhaupt keine Verantwortung ihm gegenüber. Und das glaube ich überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil von dem, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt uns wieder und wieder, dass wir Verantwortung Gott gegenüber haben, wie wir uns entscheiden, wie wir unser Herz positionieren. Ich glaube absolut nicht, dass Gott sagt, auch wenn du nicht willst oder so, ich zwinge dich einfach und egal wie du dich entscheidest, am Schluss landest du doch da, wo ich will, dass du bist. Ich glaube es absolut nicht. Schau mal, das Grundproblem ist meines Erachtens in der Art und Weise, wie wir Gott sehen und wie wir uns Menschen sehen. Und wenn wir so der Meinung sind, wir Menschen sind eigentlich ganz okay, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, und Gott, das ist so ein humanitärer, netter Kumpel, der dafür Sorge trägt, dass es uns gut geht. Wenn das dein Gottesbild und das dein Menschenbild ist, dann ist logisch, dass du absolut nur glauben kannst, dass natürlich am Schluss alle in den Himmel kommen. Nun aber die biblische Wahrheit ist eine völlig andere. Gott ist absolut unantastbar heilig. Das heißt, in ihm ist absolut charakterlich kein Fehler. Aber er ist nicht nur die Liebe und nicht nur heilig, sondern er ist auch total die Wahrheit. Das heißt, er bleibt sich selbst treu. Nicht, weil Gott einfach böse ist und einen Hass auf Sünder hat, sondern weil zwischen seinem Charakter und seiner Heiligkeit und dem Egoismus, der Unreinheit, der Bosheit, dem Neid im menschlichen Herzen ein schreiender Kontrast besteht. Deswegen gibt es diese Kluft zwischen Gott und Mensch. Schau mal, die Sicht der Schrift auf Gott ist, dass er heilig und erhaben ist. Und die Sicht auf den Menschen ist, dass der Mensch tief in seinem Herzen ein Sündenproblem hat. Freunde, wir haben nicht in erster Linie ein Problem, dass unsere Leute, keine Ahnung, zu wenig gewaltfreie Kommunikation gemacht haben oder zu schlecht erzogen sind, zu wenig Latein haben oder irgendwie zu wenig tolerant erzogen worden sind oder zu schlechte Lebensbedingungen haben. Es gibt ein Grundproblem im Herzen des Menschen und dieses Grundproblem heißt Sünde. Und in Gottes Herzen gibt es keine Toleranz für Sünde. das hört sich total krass an, aber es ist die Wahrheit. Zwischen Licht und Finsternis gibt es nichts Verbindendes. Das heißt, eigentlich, wenn wir sehen, wie Gott ist und wenn wir sehen, wie der Mensch ist, eigentlich in der Tiefe seines Herzens, müssen wir sagen, es ist ein unglaubliches Wunder, wenn einer gerettet wird. Es ist unglaublich, dass einer von diesen gefallenen Menschen überhaupt zu Gott kommen kann in seinen Himmel. Es ist ein Wunder, über das wir frohlocken müssen und uns freuen müssen. Aber wie Gott das macht und wie er in seiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit Mensch wird, Jesus Christus, für uns am Kreuz stirbt, um uns einen Weg zu eröffnen hin zu Gott, das bleibt im Letzten sein Geheimnis und sein Metier. Und das ist mein Hauptargument gegen Allversöhnungstheorien. Ich bin der Meinung, dass wir diese Spannung nicht auflösen dürfen. Was ist die Spannung? Es gibt definitiv in der Schrift zwei Pole. Und der eine Pol, ich nenne ihn mal, ist die Gnade Gottes. Und der andere Pol ist die Gerechtigkeit, die Strenge Gottes. Und es gibt beides. Wenn ich hier mal drüber schreibe, über diese zwei Spannungspunkte, wenn ich drüber schreibe, Gottes Gericht, das Gericht Gottes, dann schimmert es, oszilliert es, ist in Spannung zwischen Gnade und Gerechtigkeit Gottes. Und dieses Gnadeargument dürfen wir absolut nicht aufgeben. Das heißt, Jesus hat radikale Gnade gelebt. Er hat unglaubliche Dinge gemacht. Er hat Dinge gemacht, wo die Religiösen gesagt haben, das geht doch gar nicht. Von daher, wenn die Leute mit der Allversöhnung kommen und sagen, hey Freunde, aber haben wir das radikal genug bedacht, wie radikal gnädig Jesus ist? Da müssen wir immer sagen, nee, das haben wir echt noch nicht radikal genug bedacht. Wir müssen drüber nachdenken, welche Kraft hat das Kreuz Christi? Ja, wir müssen drüber nachdenken, Moment, wie sehr hat Gott Möglichkeiten, auch noch den letzten und kaputtesten Sünder noch am Schlawittchen zu packen? Freunde, ich glaube, wir dürfen die Hoffnung für niemanden aufgeben. Und da stimme ich manchen Allversöhnern zu, wenn sie sagen, wir sollen keine Aussagen treffen, wer genau in die Hölle kommt und wer genau nicht oder so. Wir sollen Hoffnung für Menschen haben, aber Freunde, eine aktive Hoffnung. Ne, eine Hoffnung sagt, ah ja, am Schluss deichselt Gott es schon irgendwie, richtig. Freunde, das nimmt nicht ernst, welche Verantwortung wir haben. Denn wir haben reale Verantwortung, und zwar zu evangelisieren und zu beten. Ich glaube sehr wohl, dass Gott Menschen in den unwahrscheinlichsten Situationen noch packen kann, ihnen im Tod erscheinen kann, wie auch immer. Also ich meine, wer so bevor sie sterben, erscheinen kann oder sowas. Aber Freunde, ich glaube nicht, dass das einfach gar nichts mit uns zu tun hat. Das würde heißen, so zu tun, hey, Gott macht eh, was er will, und es hängt gar nichts von uns ab. Ich glaube, dass sehr wohl schon was von uns abhängt. Und Freunde, ich will definitiv beten, dass Gott Menschen rettet. Ich will nicht sagen, ah, so und so, die sind halt einfach sowieso verloren. Ich will definitiv beten, aber ich will Gottes Gnade nicht zum Vorwand nehmen, mich einfach aus der Verantwortung zu ziehen. Ich habe einen Theologen mal gehört, und ich fand es erstmal, als ich es gehört habe, aua, innerlich gesagt, ich bin zusammengezuckt. Aber dann habe ich mir gedacht, recht hat er. Er wurde gefragt, gibt es eigentlich Hoffnung für Leute, die sterben, ohne dass sie Jesus kennengelernt haben? Gibt es Hoffnung für die? Oder er hat ein bisschen anders gefragt, gibt es für die Leute Hoffnung, die Jesus nicht kennen, bevor sie sterben? Gibt es für diese Leute Hoffnung? Und er hat gesagt, ja, es gibt Hoffnung für sie. Es gibt Hoffnung. Und weißt du welche? Die Hoffnung lautet, es gibt Christen. Es gibt Christen, die ihnen das Evangelium verkünden können, und es gibt Christen, die für sie beten können. Und Freunde, da ist viel Wahrheit dran. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, das Evangelium Jesu bekannt zu machen. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zum Vater außer durch Jesus Christus. Und es ist an uns, ihn bekannt zu machen durch Worte. Und es ist an uns, zu beten um Bekehrungen. Ich bin fest davon überzeugt. Gleichzeitig gibt es einen zweiten Pol, den wir auch im Leben Jesu sehen. Wir sehen auch in Jesus beides. Wir sehen seine radikale Gnade und wir sehen auch seine Strenge und seine Ernsthaftigkeit. Und wenn du sagst, Herr Jesus war so gnädig, dann musst du sagen, ja, und Jesus spricht extrem deutliche Worte auch über die Möglichkeit, radikal zu scheitern. Und es gibt definitiv diese Strenge Gottes. Es gibt einfach die Möglichkeit zu scheitern. Dieses Leben ist kein Spiel. Es ist nicht sowas, mach irgendwie wird's schon. Es ist Realität, es ist ernst. Ich weiß nicht, ob es
ob die These stimmt, aber manche Theologen sagen, die Hölle ist das Feuer Gottes für den, der es hasst. Also nur eine Theorie, aber ich finde die Vorstellung witzig oder interessant. Die Theorie besagt, wenn einer Gott hasst und sich von Gott abwendet, in der Ewigkeit hat er es trotzdem mit Gott zu tun, aber diese Gegenwart Gottes ist für ihn unendlich quälend. Also er ist natürlich nicht in seiner Anschauung, sondern er erlebt praktisch Gottes Allmacht und seine Herrlichkeit, die alles erfüllt, als was absolut Schreckliches. Ich will an dieser Stelle nochmal Hans S. von Balthasar zitieren, und das finde ich eine sehr gute Sache über dieses Thema Strenge. Er sagt, es ist immer leicht, die Hölle für irgendjemand anderen sich auszumalen. Ja? So Osama Bin Laden in der Hölle sich schmorend vorzustellen, ist relativ einfach. Man fühlt sich dabei immer so auf der guten Seite. Die Wahrheit ist, wenn es eine ewige Hölle gibt, und ich glaube natürlich, dass es sie gibt, wenn es eine ewige Hölle gibt, dann gibt es sie für mich. Das bedeutet, es ist eine reale Chance für mich selber. Okay? Noch bevor ich meinen Finger auf jemand anderen deute, muss ich ganz klar sagen, Herr, ich selber weiß um die Gebrochenheit meines Herzens. Und wenn ich nicht hundertprozentig mich auf deine Gnade stürze aus eigener Kraft, ist in mir alles Böse vorhanden, das du dir vorstellen kannst. Ich muss wissen um meine Fähigkeit zu scheitern. Freunde, ich glaube überhaupt nicht an eine Theologie, die besagte, du betest einmal das richtige Gebet und so, und dann kann dir gar nichts mehr passieren oder sowas. Freunde, wir sind alle fehlbare Menschen, wir brauchen beständige neue Bekehrung, wir brauchen beständig neu die Kraft des Heiligen Geistes, und wir brauchen auch unsere Schwestern und Brüder, die uns immer mal wieder auf unseren eigenen Schwachsinn hinweisen, damit wir am rechten Weg bleiben. Wir werden im Neuen Testament ständig davor gewarnt, dass Leute gibt, die abfallen werden, dass Versuchungen kommen werden, dass manche im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Wir haben jede Menge solche Stellen. Also komm hier bitte nicht mit einer Theorie, dass man nicht mehr verloren gehen kann, wenn man mal irgendwas richtig gemacht hat. Es ist an uns, mit Furcht und Zittern zu sagen, Herr, bewahr mich auf deinen guten Wegen, weil die Realität ist, ich kenne total viele Christen, die gut anfangen und die radikal abweichen vom Weg Jesu. Also, was mich am meisten tröstet, in dieser Spannung zwischen Gnade und Strenge und Gericht Gottes, das ist eine Spannung, die ich nicht auflösen kann und nicht auflösen will. Was mich so tröstet ist, dass es an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Offenbarung 16,4 und Offenbarung 19,2, nach Gottes Gerichten heißt, alle deine Gerichtsurteile sind wahr und gerecht. Also das sind Lebewesen, Geschöpfe, die das sagen, nicht Gott sagt es über sich selbst. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass am Schluss niemand aufstehen wird und sagen wird, Gott, das war ein bisschen ungerecht. Wenn der Missionar keinen Platten gehabt hätte, dann wäre alles anders gewesen. Es wird niemand aufstehen. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass selbst jene im Feuersee und jene im Himmel alle bekennen werden, deine Urteile waren gerecht. Es war gerecht. Wir werden nicht die Ewigkeit damit zubringen, zu sagen, Gott, das ist echt schön bei dir, aber das hättest du ein bisschen anders machen können. Er ist gerecht. Aber Freunde, die Frucht vom Baum der Erkenntnis dürfen wir nicht essen. Und der Baum der Erkenntnis, der definiert, was richtig und falsch ist. Der definiert, was die letzten objektiven Richtlinien sind. Die Schlange hat zu Adam und Eva schon gesagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von diesem Baum esst. Freunde, wir sollten auch in der Lehre über Hölle und über Allversöhnung uns davor hüten, von diesem Baum zu essen. Wir können sagen, Freunde, Gott ist unendlich gnädig und ich weiß, er ist am Schluss immer noch gnädiger, als wir meinen. Aber Freunde, lasst uns nicht vergessen, es gibt wirklich die Möglichkeit zu scheitern. Wir werden deutlich davor gewarnt. Und lasst uns dazwischen diese Spannung aushalten, in Ehrfurcht Gott gegenüber. Und Freunde, er sitzt auf dem Thron. Er ist der Richter. Es ist nicht an uns, Theorien auszuspinnen, die eine von beiden Polen, von Gericht und Gnade oder von Strenge und Gnade, auflösen zugunsten des anderen. Es ist nicht an uns. Das war der dritte und mit Abstand längste Punkt. Ich komme zum vierten Punkt. Jetzt wird es ein bisschen schöner. Und den möchte ich überschreiben mit dem schönen Titel Der ewige Lohn. Auch hier wieder, es gibt manche Theorien, die sagen, speziell Immanuel Kant zum Beispiel, dass ethisches Handeln dann eigentlich nur richtig viel wert ist, wenn man es ohne Lohn tut. Nun, Jesus spricht jedenfalls sehr, sehr, sehr viel von himmlischem Lohn.
Matthäus 6, 4, 6, 18, Lukas 6, 23. Er spricht sogar davon, dass nicht mal die allerkleinsten Dinge uns vergessen werden. Ich finde es so rührend. Markus 9, 41, er sagt, wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frischen Wassers zu trinken gibt, wird nicht um seinen Lohn kommen. Das ist wunderbar. Wir lesen, dass in seinem Buch alles aufgeschrieben ist. Psalm 139, 16, Lukas 10, 20. Wir lesen auch, dass jeder von uns Rechenschaft ablegen wird über das, was er hatte. Ich lese euch diese Stelle mal vor. Das ist in Römer 14, die Verse 10 bis 12. Hier heißt es: Wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Vers 12. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Rechenschaft ablegen. Erstmal, du wirst Rechenschaft ablegen, nicht für andere, auch nicht für das, was andere über dich gedacht haben, für das, was andere hatten, sondern du wirst Rechenschaft darüber ablegen, was du mit deinem Leben getan hast. Mit der Zeit, die dir anvertraut wurde, mit deinen Talenten, mit deinem Geld, mit deinen Beziehungen, mit deinen Blicken, mit deinen Gedanken, mit deinen Worten. Darüber wirst du Rechenschaft abgeben. Und diese Rechenschaft abgeben, damit ist nicht gemeint Himmel oder Hölle. Denn die Frage von Himmel und Hölle wird gelöst durch Jesus Christus. Es ist nicht so, dass du durch ganz viel gute Leistungen in den Himmel kommst und durch ganz viel schlechte Leistungen in die Hölle, sondern die Antwort ist, aufgrund deiner normalen Natur, aufgrund dessen, wie du bist, hättest du keine Chance, in Gottes Gegenwart zu sein. Einfach, da ist viel, viel, viel zu viel Unterschied zu Gott. Jesus Christus ist die Tür und ich will heute ganz deutlich zu dir sagen, wenn du diese Sicherheit noch nicht hast, gerettet zu sein, wenn du Jesus Christus vielleicht im Namen nach kennst, vielleicht auch schon irgendwie christlich erzogen worden bist oder auch mal in die Kirche gehst, aber noch nicht das festgemacht hast, dass du deine ganze Hoffnung, dein ganzes Vertrauen, dein Glauben auf Jesus setzt und nicht auf deine eigene angeblich so großartige Gutheit. Wenn du das noch nicht getan hast, dann mach das jetzt. Geh jetzt, wo du jetzt gerade sitzt oder wegen meiner auch im Auto, geh innerlich oder äußerlich auf die Knie und sag, Jesus, dein Wort sagt, wer deine Worte hört und dir glaubt und deinem Vater glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Dann sag Jesus heute, Jesus, ich will dich annehmen als mein Erlöser. Ich will diesen Deal machen. Ich will das Leben von dir haben. Ich will, dass du mir die Sünden wegnimmst. Bete das, mach das konkret mit ihm. Es geht um alles. Es geht wirklich um deine Ewigkeit. So, es geht bei diesen Sachen mit Rechenschaft geben. Nicht um Himmel und Hölle, sondern das wird am Kreuz entschieden. Sondern es geht darum, wie wir, nachdem wir mit Jesus gelebt haben, umgehen mit unserem Leben. Und hier ist absolut völlig klar, die biblische Perspektive, dass es Abstufungen im Himmel gibt. Na, damit ist nicht gemeint, es gibt die einen, die sind ganz toll und dann gibt es die Loser, sondern es heißt einfach nur, du kannst 100% im Plan Gottes für dein Leben gewesen sein und 100% von seinem Lohn bekommen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass du gerettet bist, dass du vor ihm stehst, aber der Tatsache ins Auge schauen musst, dass du dein Leben für nicht sinnvolle Sachen verschwendet hast. Das ist absolut, absolut klar. Wir werden ständig in der Schrift ermutigt, eine klare Perspektive für unseren himmlischen Lohn zu entwickeln und das auch nicht zu verlieren. 2. Johannes Vers 8, diesen himmlischen Lohn nicht zu verlieren. Wir lesen 2. Timotheus 4, 8, dass ein Siegeskranz für uns im Himmel bereit wird. Offenbarung 2, 10 auch. Und gerade in den ersten Kapiteln von der Offenbarung spricht Jesus konkret über eine ganze Reihe von himmlischen Belohnungen. Er spricht vom verborgenen Manna, dem weißen Stein. Ich werde ihm den Morgenstern geben, Offenbarung 2, 28. Ich werde ihm weiße Kleider geben. Oder er sagt auch, der überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Ja? Und wir lesen in 2. Korinther 5, 10, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht hat, entsprechend dem, was er getan hat, gut oder böse. Freunde, du wirst Lohn bekommen für ja, jeden Parkplatz, den du aus Liebe jemand anderem einfach überlassen hast. Für jedes Mal, wo du freiwillig abgespült hast. Für jede kleine Tat im Verborgenen. Und hier ist nicht in erster Linie gemeint, dass Gott dich dafür straft, wo du mal aus lauter Egoismus das Bier dir nicht selber aus dem Keller geholt hast oder sowas. Sondern damit ist einfach nur gemeint, er hat für dich bereitgelegt Mengen von Lohn. Und du kannst selber entscheiden, ob du in der Fülle von dem hier auf der Erde leben willst oder nicht. Und in Epheser 6, 6 bis 8 lesen wir genau, was uns hindert, in der Fülle zu leben. Hier spricht Paulus eigentlich zu Sklaven. Er sagt, dient, aber nicht mit Augendienerei als Menschengefälligen, sondern als Sklaven Christi. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, sei es Sklave oder Freier. Und er sagt, auf Deutsch gesagt, sei kein Augendiener. Sei keiner, der nur dafür lebt, was die Leute jetzt gut finden. Freunde, wie anders sähe dein Leben aus, wenn es nicht gesteuert wäre von der Frage, was finden andere gut? Schau mal, ich arbeite, weil es jemand anderer gut findet, gibt mir Geld dafür. Ich ziehe mich an, weil jemand anderer sagt, ich sehe gut aus. Ich benehme mich so und so, weil andere mich dann cool finden. Ich mache das und das, weil dann meine Eltern sagen, dass sie es gut finden. Unser ganzes Leben kreist nicht ausschließlich, aber zu ganz, ganz, ganz großen Prozentsatz um die Frage, was finden andere Leute gut? Und Freunde, es gibt eine andere Perspektive, die unendlich wichtiger ist. Und diese Perspektive lautet, was ist ein gutes Leben in den Augen Gottes? Wie kann ich als ein Mensch leben, der Lohn empfängt, zu dem der Herr sagt, wenn er wiederkommt? Du treuer und guter Knecht, du hast gut gehandelt. Ah, Freunde, ich will nicht aus Zwang und Druck und dann komme ich vielleicht in die Hölle und irgendwie wie so ein armer kleiner Sklave leben. Überhaupt nicht. Ich will leben wie jemand, der weiß, dass ein Thron auf ihn wartet. Der weiß, dass ein Siegeskranz auf ihn wartet. Der weiß, dass an diesem Tag nur eines zählen wird. An diesem Tag wird absolut nur zählen, was er sagt, was Jesus dazu sagt. Fünfter und vorletzter Punkt. Bei dieser Gelegenheit wird es die Möglichkeit geben, dass ich gerettet werde, aber erkenne, dass mein Leben auf Sand gebaut war. Und ich will euch jetzt eine Stelle vorlesen. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 bis 15. Und das ist auch die Stelle, die gleich eigentlich die Frage ins rechte Licht rückt, ob es ein Fegfeuer gibt. Wie es die Katholiken glauben. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen, aus dem der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn das Werk von jemandem bleibt, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk verbrennt, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird gerettet werden, aber so wie durch Feuer hindurch. Das ist ja gemeint. Erstmal vor dem Angesicht des Richters. Wir lesen, dass seine Augen wie Feuer brennen, Offenbarung 1,14. Wird das Werk unseres Lebens geprüft. Und wir lesen, es gibt keinen anderen Grundstock, der gelegt ist als Jesus Christus. Das heißt, wir sprechen von Leuten, die gerettet sind. Das heißt, Leute, die ihr Lebenshaus auf das Fundament Jesu gelegt haben. Das heißt, errettet durch Gnade allein. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Leute, die Jesus Christus kennen und aufgrund dessen, was er am Kreuz getan hat, gerettet sind. Aber jetzt ist die Frage, jetzt wo du durch Gnade gerettet bist, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wie hast du auf dieses Fundament der Gnade weitergebaut? Und da gibt es, lesen wir, solche, die mit Gold, mit kostbaren Steinen weitergebaut haben. Und hier lesen wir, dass sie Lohn empfangen werden, weil dieser Tag der Prüfung vor dem Herrn, dessen Augen sind wie Feuer, werden erweisen, dass dieses Lebensfundament solide ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass das Werk eigentlich mit Stroh und Holz und Heu gebaut wurde. Und das Gemeine ist, dass das oft großartig aussieht. Deswegen bedarf es dieser Prüfung und dieser Reinigung durch Feuer. Und schau mal, Freunde, es ist gut möglich, dass Leute wie ich, ja, die predigen und reden und Werke aufbauen und die ganze Welt sagt, oh, ist das nicht eindrucksvoll, dass ich im Feuer des Gerichtes als jemand dastehe, wo der Herr sagt, es sieht gut aus, aber schau, es ist keine Substanz drin, es verpufft, es verbrennt. Ich stelle es mir wirklich so vor, dass ich vor dem Richterstuhl Christi stehen werde. Und dann wird er sagen, Johannes, das und das hast du gemacht, schön. Und du kommst auch in den Himmel, du bist gerettet, aufgrund, weil du geglaubt hast an mich und weil Jesus für dich gestorben ist. Aber jetzt will ich anschauen, wie hast du in deinem Herzen weitergebaut an diesem Fundament. Und dann kommt das Feuer seiner Augen oder der göttliche Flammenwerfer. Und dann entscheidet sich, was hält Bestand? Was ist wirklich in deinem Herzen gewachsen an Bergpredigt-Lebensstil? An echter Demut, an echter Milde, an echter Liebe, an echter Reinheit, am echten Vergeben können, an echten Frieden? Und dann wird er sagen, okay, und jetzt wollen wir dein Werk anschauen. Wir schauen das Gebetshaus an oder alles. Hat, sieht gut aus nach außen, alle möglichen Leute dabei und Ruhe, Organisation. Doch, was ist wirklich dahinter? Was ist im Herzen dieser Leute drin? Gott schaut nicht aufs Äußere. So, und hier spricht die Schrift davon, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich erkennen muss, dass mein Werk verbrennt, dass ich zwar gerettet werde, aber wie durch Feuer hindurch. So, und das ist schon die ganze Geschichte und das einzige biblische Fundament und die einzige theologische Mitte von dem, was die katholische Kirche Fegfeuer nennt. Das ganze andere mit der mittelalterlichen Ausschmückung von den Seelen und was die da alle machen und wie das da aussieht, das ist alles völlig zweitrangig. Das, worum es in dieser Lehre geht, ist genau diese Bibelstelle. Einfach nur, dass es einen Moment des Gerichtes gibt, dass es einen Prozess gibt, wo ich erkenne, wo ich schmerzhaft gewahr werde, dass hier Dinge in meinem Leben entstanden sind, die verbrennen müssen, bevor ich geläutert und gereinigt ganz mich an der Gegenwart Gottes erfreuen kann. So, das ist die ganze Aussage zum biblischen Gehalt der Fegfeuerlehre. Sechster und letzter Punkt, und jetzt wird's schön, und jetzt muss ich gar nicht mehr viel kommentieren, weil diese Stellen so dicht sind. Die Hochzeit des Lammes. Ende dieser Lehrserie. Abschluss von allem, was Gott geplant hat. Glorreiche Erfüllung seiner Herzensträume. 19,6. Offenbarung 19,6. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlendes Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Jemand sagte zu mir, schreib auf. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist, dann sagt er zu mir, das sind zuverlässige Worte, es sind Worte Gottes. So, in der Bibel wird nochmal gesagt, schreibt es auf, das ist so wichtig. Also, erstmal die Frage, wer ist die Braut? Die Braut hat einerseits einen menschlichen, einen irdischen Ursprung, irdische Komponente und eine überirdische. Wir lesen auch in Epheser 5,27 schon davon, dass Christus seine Braut, die Kirche, herrichten will und schmücken will, dass sie schön wird ohne Flecken und Runzeln. Wir lesen auch, dass sie gekleidet ist in die gerechten Taten der Heiligen. Also einerseits hat es diesen irdischen Ursprung und andererseits lesen wir nachher gleich, dass die Braut des Neuen Jerusalem vom Himmel auf die Erde herabkommt. Das heißt, beides ist richtig. Diese Braut ist einerseits menschlichen Ursprungs, aber es gibt was übernatürlich, eine übernatürliche Dimension dessen, was Gott macht dabei. Kapitel 21, Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, wie wunderbar, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird das als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Vers 9. Der Engel sagte, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und dann lesen wir, ich sah die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein. Hier wird gesagt, welche immensen Ausmaße sie hatten, dass sie aus den kostbarsten Steinen ist und dass die Tore aus Perle sind. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, Vers 23, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen, Nacht wird es dort nicht geben. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Groll verübt und lügt, nur die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen werden. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Und dann gibt es Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Freunde, das ist deine Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Das ist es, wo es hinläuft. Du wirst, wenn du zu Jesus gehörst, du wirst auf den Straßen dieser Stadt gehen. Du wirst es sehen. Es ist nicht nur ein Bild. Ich will schließen mit Offenbarung 7,17. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Liebe Freunde, was Gott am Ende seines Buches, am Ende seiner Geschichte hinschreibt, ist nicht die atomare Zerstörung oder sonst was, sondern es ist eine Hochzeit. Das wunderbarste, freudigste, prunkvollste Fest, das man sich vorstellen kann. Am Schluss gibt es ein Bräutigam und gibt es eine Braut. Und Gottes großer Plan, der von Anfang an da war, Himmel und Erde zu vereinen, von dem ich auch in Teil 1 dieser Lehrserie gesprochen habe, wird am Schluss erfüllt werden. Alle werden sagen, es war gut, wie es war. Er ist gnädig und es wird Wasser fließen zur Reinigung der Völker, Blätter, zur Heilung der Nationen. Gott wird alle Tränen abwischen. Unsere Leuchte wird das Lamm sein. Wir werden vor ihm stehen und ihn anbeten. Freunde, das ist es wert. Ich möchte im Gebet schließen. Herr, wir preisen dich, du das Alpha und das Omega, der Anfänger und der Vollender. Wir preisen dich für diesen wunderbaren, herrlichen, endzeitlichen Plan, den wir in diesen 7 Lehren angeschaut haben. Wir preisen dich, dass du alles vollenden wirst. Wir preisen dich auch in deinen Gerichten, weil du ein guter, gerechter Gott bist und alle deine Wege sind gut. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne, der diese Lehre hört, sicher und gerettet ist durch Jesus Christus, dass jeder Einzelne umkehrt zu dir und Anteil haben wird am Baum des Lebens im Paradies, Herr. Zur Rettung von jedem Einzelnen. Du bist ein wunderbarer und guter Gott. Du wirst alle Tränen abtrocknen, abwischen von unseren Augen und du wirst verherrlicht sein in alle Ewigkeit im Himmel. Amen.